Denn das ist ja unser Thema heute, wie kann ich das Ziel erreichen? Also vielleicht können wir alle mal zusammen so ganz klassisch auf die Plätze fertig los. Du gibst dich schon mal in die Startposition. Okay, also das ist übrigens Simon Kömmling, guter Läufer, habe ich mir sagen lassen. Trainiert sehr eifrig. Also auf die Plätze, fertig, los! Ah, er läuft gut, er lief gut. Was ist jetzt los? Ja, so kann es offensichtlich auch gehen. Danke für dieses anschauliche Beispiel, wie ein Wettlauf auch enden kann. Der Predigttext. Ja. Im Predigttext heißt es dann im zweiten Satz, darum wollen wir alles ablegen, was uns in diesem Kampf, in diesem Wettlauf behindert, vor allem die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Also das muss gar nicht mal mit Stricken geschehen, dass man an seinem Wettlauf gehindert wird. Aber nun der Reihe nach, ist das jetzt, es ist immer noch, wir haben festgestellt, wir haben zwei Versionen der Hoffnung für alle. Das ist nicht meine, ich habe eine ältere. Das ist die, die vorhin schon mal anklang. Ich lese es nochmal. Nein, ich lese es nicht mehr. Ich mache das so in einzelnen Abschnitten. Ich denke, dann rufe ich uns das auch so in Erinnerung. Also, mein erste Überschrift ist, bereit von anderen zu lernen. Wie erreiche ich das Ziel? Der Hebräerbrief sagt es uns hier im Kapitel 12. Wie Zuschauer im Stadion die Wettkämpfer anfeuern, so sind die Zeugen des Glaubens Vorbilder für unseren Kampf. Vorbilder. Und die werden im Hebräerbrief auch eifrig aufgezählt. Im Kapitel 11, da werden eine ganze Reihe von großen Glaubensvorbildern aufgezählt. Kann man mal selber nachschauen. Das ganze Kapitel ist voll von Vorbildern. Im Alten Testament fangen sie an, Abraham, Isaak, Jakob, Josef und dann Mose und so weiter und so weiter. Und es wird beschrieben, wie diese Männer und auch Frauen sind auch dabei, festgehalten haben an dem, was Gott ihnen zugesagt hat, um das Ziel zu erreichen. Und von diesen Männern und Frauen gilt es zu lernen. Glaube lebt von Vorbildern. Ich glaube, ich habe das schon mal vor ein paar Jahren, zumindest weiß ich das, weil jemand auch dann sich die Mühe gemacht hat, mir darauf geantwortet hat, habe ich schon mal erwähnt, dass ich mir auch mal so eine Liste gemacht habe, um einfach mal aufzuschreiben, wer sind eigentlich die Menschen, die mich in meinem Glauben geprägt haben. Wir haben mal eine Liste gemacht, zu schauen, am Anfang des Glaubens, wer war da entscheidend dran beteiligt, dann auf meinem weiteren Glaubensweg, wer hat mich sozusagen durchgetragen, auch durch schwierige Zeiten? Und da, so habe ich eine Liste gemacht und ich weiß, damals hat jemand sich dann auch mal die Mühe gemacht und gesagt, ja, ich habe das auch mal gemacht, eine ganz interessante Sache, mal zu schauen, wer sind eigentlich meine Glaubensvorbilder? Das können neben den Lebenden natürlich auch schon Leute sein, die es schon gar nicht mehr gibt, von denen man vielleicht nur gelesen hat. Mir ist da immer wieder Volker Lotz so ein Beispiel, ich weiß nicht, wer das weiß. Also er sammelt quasi alles, was so an christlichen Biografien zu haben ist. Und natürlich auch von solchen Glaubensvorbildern kann man Wunderbares lernen. Ja, und da kann man dann auch vielleicht in andere Zeiten, in andere Länder hineinschauen durch diese Biografien, diese Bücher. Bei mir, um mal ganz kurz zwei zu nennen, ist eines der ganz großen Glaubensvorbilder mein ehemaliger Jugendkreisleiter. Das war ein Physiklehrer. Das hat mich angesprochen, weil ich dachte, ein Physiklehrer, das ist ein Mann, der hat alles durchdacht. Und wenn so einer an Jesus glaubt, das hat mir Ansporn gegeben. Er war gleichzeitig ein Jahr in Gnadental auf der Lebensschule gewesen. Und auch das hat mich angesprochen. Ich dachte, Mensch, wenn einer mit Christen so schon zusammengelebt hat und das hat irgendwie positiv Auswirkungen bei ihm gehabt, dann muss was dran sein. Also das war mein Jugendkreisleiter, Norbert Marx heißt er, immer noch ein Vorbild für mich, lebt noch in meinem Geburtsort Niederweisel und ist also für mich über all die Jahre oder Jahrzehnte mittlerweile solch ein Vorbild geblieben. Und dann ein zweites Vorbild ist für mich ein Engländer, Ross Patterson. Und ich weiß nicht, wo ich im Glauben wäre, wenn ich diesen Mann nicht kennengelernt hätte durch meine Frau. Sie hat ihn kennengelernt in dem Jahr, als sie in China war. Ross Patterson ist ein China-Missionar. Heute lebt er in Singapur, in Taiwan. Und er dient auf unterschiedlichste Art und Weise den chinesischen Christen, vor allem denen, die verfolgt werden. Er ist eigentlich anglikanischer Theologe. Das verbindet natürlich auch, wenn man weiß, der andere hat so eine gleiche Biografie. Er war dann lange Zeit bei der UMG oder im Englischen ist das die OMF beschäftigt. Also das ist die Missionsgesellschaft, die von Hudson Taylor gegründet worden ist für die Mission in China. Er war dann, glaube ich, ein gutes Jahrzehnt Missionar in Taiwan gewesen und hat dann ein eigenes Missionswerk gegründet und ähnlich vielleicht wie manche Brother Andrew oder Bruder Andrew kennen, der Bibeln in verschlossene Länder bringt, hat er das auch in den letzten Jahrzehnten getan. Und dieser Mann hat einmal zu mir gesagt, je mehr du von deinem Leben Gott zur Verfügung stellst, je mehr du von deinem Leben Gott zur Verfügung stellst, desto mehr kann Gott durch dein Leben wirken. Und das war so ein Satz, boah, der hat mitten ins Herz hineingetroffen. Ja, je mehr du dein Leben Gott zur Verfügung stellst, desto mehr kann Gott durch dein Leben wirken. Das ist die Frage, wie viel meines Lebens stelle ich ihm denn zur Verfügung? Wie viel meiner Zeit, wie viel meiner Kraft, wie viel meiner Mittel, die ich habe? Was heißt das, sein Leben Gott zur Verfügung stellen? Ich denke, da wird Jesus mir zum Vorbild. Johannes 4, Vers 34 heißt es, ich lebe davon, sagt Jesus, dass ich Gottes Willen erfülle und sein Werk zu Ende führe. Dazu hat er mich in diese Welt gesandt. Da kann man etwas lernen, was es heißt, sein Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Ich lebe davon, sagt Jesus, dass ich Gottes Willen erfülle. Das heißt also, von Jesus kann ich lernen, zu fragen, konstant zu fragen nach Gottes Willen. In jeder Lebenssituation zu fragen, was ist dein Wille? Und dann das Nächste, das ist genauso wichtig, dass Jesus sagt, ich lebe davon, dass ich Gottes Willen erfülle und sein Werk zu Ende führe. Also das, was ich anfange, auch wirklich zu Ende führen. Das ist entscheidend, wenn ich mein Leben Gott zur Verfügung stelle. Jesus hat es zu Ende gebracht. Er ist bis ans Kreuz gegangen. Er hat nicht vorher abgebrochen, wie unser Wettläufer hier. Ja, das ist so schnell, so einfach passiert. Ach ja, warum eigentlich nicht? Da lädt mich doch ein schöner Tisch, ein gedeckter Tisch ein, Ruhe und Rast zu suchen. Jesus hat keine Ruhe und keine Rast gemacht. Jesus ist ans Kreuz gegangen. Bis zum Ende hat er das durchgezogen. Und das Letzte, was er sagt, denn dazu hat mich Gott in diese Welt gesandt. Das gehört auch dazu, wenn ich mein Leben Gott zur Verfügung stelle, dann muss ich sehen und erkennen, dass mein ganzes Leben Teil ist von Gottes großen Plan. Das darf ich erkennen. Ja? Ich bin eingebunden in Gottes großen Plan. Gott hat einen Plan mit dieser Welt. Und es geht nicht darum, dass ich Gott irgendwie in meine Pläne einbaue, sondern Gott will mich in seinen großen Plan einbauen. Das heißt es, sich Gott zur Verfügung zu stellen. Und das habe ich gelernt von einem Mann wie Ross Patterson. Glaubensvorbilder. Der Glaube lebt von Vorbildern. Jesus, heißt es im zweiten Vers vom Hebräer 12, Jesus, er hat uns gezeigt, wie man diesen Lauf beginnt und als Sieger ans Ziel gelangt. Das können wir von Jesus lernen. Nicht nur, wie man was anfängt, sondern wie man das auch mit dem Glauben bis zum Ende führt. Auf Jesus schauen. Und wenn wir auf Jesus schauen, dann kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich, wie erreiche ich das Ziel bereit, um Jesu Willen zu leiden. Man könnte auch sagen, bereit sein, wie Jesus zu leiden. Ich bleibe mal bei Ross Patterson, beziehungsweise den chinesischen Christen, die ich auch kennengelernt habe, als ich vor, ich glaube, 5 Jahren mit Ross Patterson zusammen in China verschiedene Christen und christliche Gemeinden besucht habe. Die chinesischen Christen, die definieren Christsein. Ich glaube, das ist auch schon ein bisschen Wiederholung. Ich habe es schon mal an anderer Stelle gesagt. Die definieren Christsein folgendermaßen. Christ ist der, der bereit ist, für Jesus Christus zu leiden. Christ ist, wer bereit ist, für Jesus Christus zu leiden. Das ist eine Definition, die habe ich von den chinesischen Christen gelernt. Das ist eine Definition, die war auch den Empfängern des Hebräerbriefs nicht unbekannt. Letzten Sonntag haben wir kurz da hineingeschaut, in die Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 8 ist das beschrieben, dass die erste christliche Gemeinde in Jerusalem verfolgt worden ist nach der Steinigung des Stephanus. Kein anderer als Paulus, der spätere Apostel, war daran beteiligt. Er war eigentlich der Hauptakteur in dieser Verfolgungszeit. Er hat versucht, diese christliche Gemeinde zu zerschlagen, hat die Männer und Frauen der Gemeinde ins Gefängnis werfen lassen, hat sie ihres Besitzes beraubt. Das war die Anfangserfahrung der Christen damals, an die sich der Hebräerbrief richtet. Die wussten von Anfang an, Christsein hat etwas mit Leiden zu tun. Christsein kann bedeuten, ich muss um Jesu willen, um meines Glaubens willen leiden. Es gibt auch ein anderes Christsein. Es gibt so ein Schönwetter-Christsein. Da stellt man sich das so vor. Weniger als einen Wettlauf, einen harten Wettlauf. Man stelle sich das mal vor, einen ganzen Gottesdienst lang hier hoch und runter zu laufen. Ja. Das ist doch viel bequemer und viel gemütlicher, auf so einem weich gepolsterten Stuhl zu sitzen, ein Gläschen Wein zu trinken, sagen, Ober, bitte die Karte. Und dann kann man sich was Leckeres aussuchen. Es gibt auch solch ein Christsein, so ein Schönwetter-Christsein. Aber im Sturmtief Christ zu sein, wer will das schon? Und dabei meine Frage, wem würden wir denn das Christsein eher abnehmen? Einer, der es immer leicht hatte im Leben? Oder einem, der wie Hiob vielleicht durch die tiefsten Tiefen durchgegangen ist und trotzdem an Gott festgehalten hat? Wem würden wir denn mehr Liebe zutrauen? Der bereit ist oder der für nichts bereit ist oder der bereit ist, für seine Liebe auch etwas zu opfern, der bereit ist, sich die Liebe auch etwas kosten zu lassen. Das ist ja das Spannende an Jesus. Wenn Jesus sagt, ich liebe dich, dann kann man das ablesen daran, dass er bereit war, sein Leben an diesem Kreuz zu opfern. So groß ist seine Liebe. Ich war mal als junger Kerl bei der DLRG, der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, fast 10 Jahre lang Wachdienst gemacht an einem Badesee. Und ab und an bin ich dann auch auf einem Surfbrett gestanden. Und bei gutem Wetter und gutem Wind. Und dann konnte ich allen erzählen, oh, ich war surfen. Und dann eines Tages passierte es. Da war ich wieder mit dem Surfbrett auf diesem Badesee und dann frischte der Wind auf. Und er trieb mich immer weiter hinaus auf den See. Und ich war plötzlich mit meinem Latein am Ende. Und zum Glück gab es noch eine Wachmannschaft und die hat das beobachtet. Und die kamen dann mit dem Rettungsboot mir entgegen und haben dann unter großem Hallo mich ins Schlepptau genommen und wieder ans rettende Ufer gebracht. Das hatte seine Wirkung. Danach habe ich nicht mehr so freimütig erzählt, wie toll ich surfen kann. Der Hochmut war da weg und ich war wieder auf dem Boden der Tatsachen zurückgekehrt. Nicht wahr? Schönwetter Christsein, das ist einfach. Aber Christsein im Sturmtief ist etwas ganz anderes. Der Hebräerbrief legt das seinen Leuten dar und sagt, Leute, Glaube wächst nur bei schlechtem Wetter. Und dann führt er das noch an und aus und sagt, schaut, ihr habt alle Väter gehabt. Und dass ihr das geworden seid, was ihr heute seid, das seid, habt ihr euren Vätern zu verdanken. Und wenn die mal hart zu euch gewesen sind, wenn das mal stürmische Zeiten zu Hause waren, dann war das zu eurem Besten. Es braucht diese stürmischen, diese harten Zeiten, damit wir erzogen werden, damit Gott sehen kann, ob wir schon was gelernt haben, ob unser Glaube schon bewährt ist und ob unser Glaube durchhält bis ans Ende. Denn meistens ist es so, dass das Ende eines Lebens nicht immer einfach ist, wenn man alt wird und schwach wird und krank wird. Dann kann man vielleicht mit Zinzendorf singen, in diesem Lied, Jesu, geh voran, soll's uns hart ergehen, lass uns feste stehen und auch in den schwersten Tagen niemals über Lasten klagen. Denn durch Trübsal hier geht der Weg zu dir. Das gilt's zu lernen. Bereit sein, um Jesu Willen auch zu leiden, Leiden auf sich zu nehmen. Und der letzte Punkt, wie erreiche ich das große Ziel? Das Ziel nämlich, bei Jesus zu sein, den Weg zu gehen, den Jesus auch gegangen ist. Das ist die Bereitschaft, sich von der Sünde zu trennen. Der Hebräerbrief, der führt den Esau an. Das ist nun kein Glaubensvorbild, das ist genau das Gegenteil. Aber der wird hier als warnendes Beispiel angeführt. Keiner von euch soll die Treue brechen wie Esau, für den nur materielle Dinge erstrebenswert waren. Der hätte wahrscheinlich auch nach 5 Metern schon seinen Lauf abgebrochen und hätte sich dahingesetzt und sich bedienen lassen. Ich war die ganze Dramatik eines Lebens, das im wahrsten Sinne verheißungsvoll begann, spiegelt sich in diesem Namen Esau wieder. An ihm zeigt der Hebräerbrief genau das, was er befürchtet und wovor er die Gemeinde, an die dieser Brief gerichtet ist, vor das er sie retten will. Und er fragt quasi seine Leser, seine Zuhörer, kann das sein, dass es euch so geht wie Esau? Ihr habt die Verheißung, ihr seid eigentlich als Erbe eingesetzt. Gottes Verheißungen gelten für euch, aber weil ihr Heißhunger verspürt, wie dieser Esau, lasst ihr alles andere stehen und liegen, wegen eurer Gaumenfreuden, eurer Sinnesfreuden und setzt die Verheißungen aufs Spiel. Denn das hat Esau getan. Christsein ist auch eine Verpflichtung. Christsein verpflichtet zum Treusein. Und darum gilt Esau als das Beispiel dafür, was es heißt, untreu zu werden, seinem Gott untreu zu werden. Bin ich treu? Treu gegenüber Gott? Treu gegenüber der Gemeinde? Treu, davon spricht der Hebräerbrief im nächsten Kapitel auch, treu gegenüber denen, die mich leiten? Christsein ohne Treue gibt es nicht. Genauso wenig, wie es Liebe ohne Treue gibt. Es genügt nicht einfach nur, irgendwie christlich sein zu wollen. Esau, das ist doch ein warnendes Beispiel. Er hatte die Verheißung. Der Sohn Isaaks. Und er hatte die Verheißung des Landes, das Gott Abraham schon verheißen hatte. Er hatte die Verheißung der Kindschaft, dass auch er wieder in dieser Segenslinie stehen würde. Er war der Älteste der beiden, seines Zwillingbruders, also Jakob. Und trotzdem, er hatte all das sicher, hat er es eines Tages eingetauscht gegen ein Linsengericht, sein Lieblingsgericht, sein Leibgericht. Und der Hebräerbrief, der setzt noch eins obendrauf, denn er sagt, dann hat er das wieder rückgängig machen wollen. Dann ist es ihm gedämmert und hat gesagt, Mensch, wogegen habe ich denn wirklich hier die Verheißung Gottes, meinen Glauben, meine Treue zu Gott eingetauscht? Und er hat seinen Vater Isaak angefleht und hat gesagt, Vater, kannst du das nicht wieder zurückgängig machen? Und der Vater hat gesagt, nein, das ist das Ende Esaus. Die Frage ist, und damit möchte ich schließen, wie können wir der Versuchung Esaus widerstehen? Der Hebräerbrief hat versucht, eine Antwort darauf zu geben. Erstens, nimm dir Vorbilder. Nimm dir Vorbilder im Glauben, die den Weg schon gegangen sind oder die zumindest schon ein ganzes Stück weiter sind, als du selber im Glauben bist. Sei bereit, auch zu leiden um Jesu Willen. Und sage Nein zur Sünde. Ich weiß nicht, was für uns im Einzelnen sozusagen eine Versuchung darstellt, wie dieser schön gedeckte Tisch. Das muss jeder selber wissen. Aber ich glaube, dass unsere Wohlstandsgesellschaft viele, viele Versuchungen bereithält. Es muss kein Lieblingsessen sein, es kann eine Lieblingsbeschäftigung sein, es kann ein Lieblingsort sein, Lieblingsfreunde sein, die einen abhalten. Abhalten auf dem Weg zum Ziel. Ich möchte schließen mit einem Wort aus Römer 8, Vers 17 und 18. Das ist von Paulus. Und fasst das noch einmal zusammen. Ich glaube, ich habe es auch noch dabei, oder? Ja. Als seine Kinder, sagt Paulus, sind wir gemeinsam mit Christus auch seine, also Gottes Erben. Und leiden wir jetzt mit Christus, werden wir auch einmal seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Ich bin ganz sicher, ganz sicher, dass alles, was wir jetzt erleiden, nichts ist, verglichen mit der Herrlichkeit, die wir einmal erfahren werden. Das ist die Perspektive des Hebräerbriefs und ich hoffe auch unsere.